Ja, liebe Gemeinde, wir sind alle zusammen im Steigflug des neuen Jahres. So, die ersten Wochen sind rum, unseren Weihnachtsbaum hat jetzt auch der Knut geholt und so allmählich kommt man wieder so rein in den Alltagstrott. Und plötzlich, knock knock, Neo. Diejenigen, die den Film Matrix gesehen haben, wissen, wie das jetzt weitergeht. Der Held des Films, Neo, wird konfrontiert damit, dass er sein ganzes Leben in einer Scheinwelt gelebt hat. Sein ganzes Leben hat sich nur in seinem Kopf abgespielt, sehr angenehm, während sein Körper in so einer schleimigen Flüssigkeit geschwebt ist. Und Neo muss sich jetzt entscheiden. Neo muss sich entscheiden, zurück in den Alltagstrott, wieder in die gewohnte Welt zurück oder sich auf dieses neue, unbekannte, gefährliche einlassen. Und derjenige, der ihn vor die Wahl stellt, der sagt, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst die rote Kapsel nehmen oder du kannst die blaue Kapsel nehmen. Die blaue Kapsel, dann bist du wieder zurück in deiner wunderschönen, sicheren Welt. Die rote Kapsel, das ist das gefährliche Unbekannte. Die Erinnerungen bei uns an das letzte Jahr sind ja auch noch frisch und alles, was davor war. Da sind so viele Erinnerungen, so viel Schönes. Und wir stehen an einer Schwelle in ein neues Jahr, was vor uns liegt, was weitgehend unbekannt ist. Wir wissen nicht, was da passieren wird. Das heißt, wir stehen genau wieder vor so einer Entscheidung. Wo wollen wir eigentlich hin? Und die Antwort der Bibel, die zieht sich wie so ein roter Faden vom Alten in das Neue Testament. Und die Antwort der Bibel ist ganz klar. Dreh dich nicht um, sieh nach vorne. Ich fange mal ganz vorne an, bei der Vätergeschichte. Genesis 19. Auch da klopft es an die Tür von Lot. Und herein kommen zwei Engel. Ich lese Genesis 19, Vers 15 fortfolgende. Als die Morgenröte kam, drängten die Engel Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine Töchter, sonst trifft die Strafe für diese Stadt auch euch. Während Lot noch überlegte, ergriffen sie ihn und seine Frau und seine Töchter bei der Hand und führten sie aus der Stadt hinaus und ließen sie erst draußen vor dem Tor wieder los, denn der Herr wollte Lot und die Seinen retten. Als alle auf dem freien Felde waren, sagte der Herr, lauft jetzt, so schnell ihr könnt. Es geht um euer Leben, bleibt nicht stehen, schaut nicht zurück. Rettet euch auf die Berge, sonst seid ihr verloren. Die Sonne ging gerade auf, als Lot in Soar ankam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabfallen. Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend, ihre Bewohner und alles, was dort wuchs. Lots Frau aber schaute zurück. Da erstarrte sie zu einer Salzsäule. Beim Lesen dieses an sich ja sehr bekannten Textes ist mir aufgefallen, Lot wollte nicht gehen. Lot wollte nicht gehen. Er wurde mit seiner ganzen Familie quasi an die Hand genommen und rausgezerrt vor die Stadt von den Engeln. Und Lots Frau dreht sich um, obwohl der Herr geboten hat, nicht umdrehen, nach vorne gucken. Warum tut sie das denn? Vielleicht fragen wir uns mal, warum tun wir das denn? Warum tun wir das denn, dass wir uns umdrehen, gerade wir, die wir vielleicht jetzt auch schon so in der zweiten Lebenshälfte unterwegs sind und so oft in der Vergangenheit verhaftet sind, so oft in dieser Scheinwelt der Gedanken über die Vergangenheit gefangen sind, die sich in unserem Kopf abspielt, die sich unser Leben zu eigen macht, während wir im Hier und Jetzt herumdümpeln wie in so einer schleimigen Flüssigkeit. Warum? Warum machen wir das? Zum einen natürlich, weil in der Vergangenheit so viele, so wunderbare, glückliche und schöne Momente sind. Identitätsstiftende Momente. Momente, in denen wir die waren, die wir noch gerne sein würden. Und diese Vergangenheit, die ist natürlich makellos schön. Warum? Weil bei jedem Jahresrückblick nur die Highlights verkündet werden. Und im Fotoalbum sind natürlich die schönsten Fotos von den allerschönsten Momenten drin. Und die Menschen verfügen über diese wunderbare Fähigkeit, ganz viel Negatives rauszufiltern und die schönen, die positiven Momente zu behalten. Und wenn wir das lange genug machen, dann wird daraus die gute alte Zeit. Und das ist alles so wunderbar und so großartig und so perfekt. Es gibt einen zweiten Grund, warum es vielleicht Frau Roloth umgedreht hat, warum wir uns umdrehen. In der Vergangenheit liegt alles, was wir geschaffen haben. Alles, was wir aufgebaut haben. Alles, was wir erarbeitet haben. Aber wenn wir uns zurück umdrehen, nicht davon lassen können, dann sind wir genau genommen in der Identität unserer Werke gefangen. Dann sind wir genau genommen nicht auf Hoffnung gerettet. Und dann sind wir im Zurückstarren so erstarrt wie Lots Frau. Dann sind wir so tot wie das salzstarrende tote Meer. Es gibt also viele Impulse, warum wir Menschen und nicht nur damals wieder zurückblicken und in einer Vergangenheit leben, in einer Vergangenheit messen, in einer Vergangenheit uns orientieren und nicht nach vorne gucken. Dreh dich nicht um. Das war das Gebot, was kam. Das war die Aussage, die an Lots Frau ergangen ist. Jetzt kann man sagen, es ist natürlich immer sehr, sehr schwer, wenn man in der Bibel ein Prinzip, ein Lebensprinzip an einer Bibelstelle festmachen will. Nicht zulässig. Aber es gibt mehr. Da zieht sich so ein roter Faden weiter. Die nächste Etappe, wo das wieder auftaucht, ist die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Nur einen Monat und 15 Tage nach dem Auszug aus Ägypten murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns herausgeführt in die Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da waren sie aufgebrochen und das waren wenige Tage später. Sie hatten noch den Lobgesang der Miriam im Ohr über die Rettung im Schilfmeer. Sie hatten noch die Wandlung des Wassers in der Wüste vor Augen. Und dann fangen sie an zu murren, weil das Essen nicht da ist, nicht pünktlich kommt. Sie wollen zurück in die Sklaverei. Und naja, also ganz ehrlich, ich ertappe mich auch manchmal, dass das so passiert. Also nicht mit der Sklaverei, aber ich fange da was Neues an und dann ist das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also dieser neue Schuh, also irgendwie drückt der. Und also, ja, das neue Auto, das verbraucht irgendwie auch mehr Sprit und der neue Job ist nicht so klasse, wie ich mir das gedacht habe. Die neue Wohnung nicht so ruhig, wie ich mir das ursprünglich mal überlegt hatte. Und die neue Lehrerin ist auch nicht witzig. Also irgendwie ist da immer so dieser eine Punkt, der das alles dann irgendwie ad absurdum führt. Also eine Punkt, der alles schlecht macht. Und wir erleben gar nicht mehr, wir sehen gar nicht mehr das Gute, was wir da bekommen. Weil dieser eine Punkt dessen, was in der Vergangenheit war, jetzt nicht mehr ist, ist all das Neue ausgeblendet. Ein sehr typischer, sehr häufiger menschlicher Impuls, der da ist. Und selbst wenn die neue Situation objektiv gar nichts Neues und Gutes hätte, also was Neues schon, aber nichts Gutes hätte, als wir aus dem Paradies vertrieben worden sind, ist die Tür hinter uns verschlossen worden. Es geht nicht zurück. Wir können nicht zurück in die Vergangenheit. Und Menschen machen dann immer wieder einen Fehler. Wenn sie etwas nicht haben können, ist das, was sie nicht haben können, viel schöner als das, was sie haben. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Immer. Aus der DDR betrachtet war Deutschland-West ein Paradies. Als die Menschen dann nach Westdeutschland konnten, war es kein Paradies mehr. Hat sich herausgestellt, war irgendwie eine Fehlwahrnehmung. So eine Fehlwahrnehmung haben wir auch. Die Tür zur Vergangenheit ist zu. Wir können nicht zurück. Und gerade deswegen ist es so verlockend, dort das Paradies zu sehen. Jetzt würde man sagen, na gut, Altes Testament ist reich an Lebenserfahrung. Das sind Menschen, die mit Gott leben, mit Gott gehen und immer wieder Erfahrungen sammeln. Von daher, die Natur unseres Menschseins wird da sehr schonungslos aufgedeckt. Wie ist das mit dem Neuen Testament? Wir sind Kinder des Neuen Bundes. Was sagt Jesus? Gut, Jesus in Lukas 9, Verse 59 fortfolgende, sagt, er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also, Jesus ist da kristallklar. Nicht umdrehen, nach vorne gucken. Und das sagt er nicht irgendwie lächelnd, beiläufig, sondern bitter ernst. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und was er da sagt, ist eine Ungeheuerlichkeit, denn das ist eine jüdische Verpflichtung, eine heilige Pflicht, dass man seine Toten begräbt. Das heißt, wir sehen dieses Prinzip quer als roten Faden vom Alten in das Neue Testament nicht umdrehen, nach vorne sehen. Es wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, Moment mal, das sind zwar drei Stellen, das ist schon mal ganz ordentlich, aber ja, machen die Israeliten das nicht eigentlich auch ständig? Die haben doch eine über tausende von Jahren reichende Erinnerungskultur aufgebaut. Ja, aber wenn wir die Bibel mal wirklich lesen, erkennen wir ja sehr schön, danke Lothar, erkennen wir sehr schön im Lesen der Bibel, dass die Bibel keineswegs glorifiziert, sondern all die Hässlichkeiten und Herausforderungen des Lebens schonungslos darstellt, unsere menschliche Natur sehr, sehr gut beschreibt. Da wird nichts glorifiziert. Das ist nicht alles die gute alte Zeit, die da beschrieben wird. Wir lernen, wir können dankbar sein im Rückblicken, aber nicht glorifizieren, in diesem Sinne nicht Identität finden in der Vergangenheit, nicht darauf bauen. Und Christus ist auch kein Träumer, der jetzt sagt, nach vorne gucken, weil wird alles besser. Nach vorne gucken, weil ist super. Also, ja, verlass mal die Vergangenheit, zukünftig wird alles viel besser. Nein, Jesus schenkt reinen Wein ein. Er sagt, wer mit mir unterwegs ist, der hat kein Zuhause mehr. Wer mit mir unterwegs ist, ist weniger geschützt als die Vögel unter dem Himmel. Das ist eine gefährliche, unangenehme, kritische Mission, auf die du dich da begibst. Ich mache dir da nichts vor. Also nicht nach vorne gucken, weil es so toll ist, sondern nach vorne gucken, weil es wichtig ist, sich auf das Reich Gottes zu konzentrieren. Und Christus verwendet in seinem Wort ein Bild, was seine landwirtschaftlich geprägte Zuhörerschaft gut versteht. Er spricht vom Pflügen. Wenn ich pflügen möchte und eine gerade Furche ziehen, dann darf ich nicht zurückgucken, dann muss ich mich auf einen Punkt konzentrieren und nach vorne laufen. Ich muss mich vor allen Dingen konzentrieren. Ich darf nicht links und rechts gucken, mich ablenken lassen, sondern ich muss mich fokussieren. Ich habe ein klares Ziel vor Augen. Und das Bild verwendet Christus für die Nachfolge hin auf das Reich Gottes. Guck nach vorne. Dreh dich nicht um. Dieses Prinzip, so klar es in der Bibel rauskommt, so schwer fällt es nicht nur den Menschen, die wir gerade vor Augen gemalt bekommen haben, sondern so schwer fällt es uns doch heute auch. Immer wieder. Und deswegen einfach die Frage, was können wir denn tun, dass wir diesem lebensbejahenden Prinzip des Herrn einfach ein Stück besser, klarer, deutlicher und konsistenter folgen können. Das erste ist, sieh nach vorn. Und zwar auf persönlich sinnstiftende Ziele. Du gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Du, es geht um dich persönlich. Als die Familie Lot aus der brennenden Stadt, noch nicht brennenden, aus der Stadt rausgezerrt wird, sagt Gott, guck nach vorne. Aber da ist nichts. Da ist gar nichts. Da ist nur Wüste. Das Leben liegt da hinten. Da vorne ist gar nichts. Da ist Verlorenheit. Da ist keine Verheißung. Kein Ziel. Als die Kinder Israels in der Wüste sind, haben sie eine riesige Vision. Aber was ist konkret das nächste Ziel? Was hat es mit mir persönlich jetzt zu tun? Ein persönlich sinnstiftendes Ziel. Was ist das eigentlich? Persönlich sinnstiftend sind Ziele immer dann, wenn sie bedeutungsvoll sind. Anspruchsvoll, aber machbar. Wenn sie konkret sind, wenn sie deinen Gaben entsprechen und damit Ziel für dich sind und wenn sie in zeitlicher Sichtweite liegen. Bedeutungsvoll, anspruchsvoll, aber machbar, konkret, deinen Gaben entsprechend in zeitlicher Sichtweite. Und das Zweite, was man braucht, ist letzten Endes etwas, was immer mitschwingt, ist das Thema Vertrauen. Ich muss vertrauen können. Ich muss vertrauen, dass ich dieses Ziel auch erreiche. Vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten, Vertrauen in die Fähigkeiten der Gemeinde, Vertrauen auch in den Allmächtigen. Und das zuallererst. Das als den Urgrund. Das heißt, ich brauche ein Ziel und ich brauche ein persönlich sinnstiftendes Ziel und ich brauche das Vertrauen, dass man es auch erreichen kann. Und dann fällt es jedem Einzelnen leichter, nach vorne zu gucken. Und es fällt uns als Gemeinde leichter, mutig und hoffnungsvoll nach vorne zu gucken. Eltern kennen das. Eltern kennen das. Sag mal einem kleinen Kind, leg den Teddy weg. Das wird schwer. Das wird schwer. Sag dem kleinen Kind, pass mal auf, jetzt Hände waschen gehen, gleich gibt's Eis. Da bleibt der Teddy liegen. Ein klares Ziel vor Augen zu haben, ist für kleine Kinder wichtig. Es schafft Hoffnung. Und Hoffnung macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Es ist einfach so, dass wir so gestrickt sind als Menschen. Wir leben auf ein solches Ziel hin. Das kann für jeden Einzelnen von uns am Anfang des Jahres 2022 was ganz Unterschiedliches sein. Das können ganz, ganz konkrete, ganz unmittelbare Dinge sein, wie ich möchte meine Anzahl von Liegestützen verdreifachen in diesem Jahr. Ich möchte die Bibel lesen. Ich möchte meinen inneren Schweinehund niederringen und endlich mal zur Krebsvorsorge gehen. Ich möchte vielleicht für jemanden anderen da sein. Ich möchte was für die nächste Generation tun. Oder? Gehe du hin und baue am Reich Gottes. Wo hast du die Möglichkeit, am Reich Gottes mitzubauen? Wir als Gemeinde haben so viele Initiativen und für uns ist es immer wieder auch eine Stärke dieser Gemeinde gewesen, dass letzten Endes Einzelne die Initiative ergreifen und auf solche Ziele zusteuern. Und da ist so viel, was nicht vorgegeben worden ist, geplant, zentral geplant und ausgeführt wird, sondern was aus der Initiative, der inspirierenden Vision von Einzelnen kommt. Da sind eine fantastische Kinderarbeit und wir sind bis heute dankbar dafür. Da sind Fahnen und Lampen, die da draußen aufgehängt werden. Da sind diese wunderschönen Blumen. Herzlichen Dank, weil sie diesen Gottesdienstraum schmücken. Da ist ein Büchertisch, der entsteht, weil Einzelne die Initiative ergreifen. Das sind selbstorganisierende Teams, die sich um Sauberkeit, um Freundlichkeit, um Willkommen, die sich um andere kümmern und sie besuchen, die Musik machen. Da sind Gruppen, die sich um Grünanlagen kümmern und eine einladende Webseite. Da sind treue Beter, denen niemand gesagt hat, bete für die Gemeinde, sondern es ist dein Ding. Du siehst, dass dort eine Möglichkeit besteht, die Gemeinde nach vorne zu bringen. Und das ist fantastisch, dass diese Gemeinde von diesen Initiativen, diesen persönlich sinnstiftenden Zielen Einzelner lebt. All diesen Dingen, die uns zusammen zur Gemeinde machen. Sieh nach vorne. Was ist dein persönlich sinnstiftendes Ziel 2022 für dich in deinem Leben, für diese Gemeinde? Ein zweites, was wir vielleicht mitnehmen können, was uns helfen kann, dieser guten Linie Gottes zu folgen. Sieh nicht auf das halbleere Glas, sondern wertschätze das halbvolle. Als ich das alles aufgezählt habe, wird der eine oder andere sagen, ja. Boah, damals, hatten wir Musicals, boah, Abend der Begegnung, ganz voll. Gerade der Raum war voll, wir konnten bis da hinten hin, konnten gar nicht mehr gucken, man hat gar nicht mehr gesehen. So viele Leute waren da. Ja. Damals. Und das Essen war in Ägypten übrigens auch besser. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht positive thinking. Also diese Denkhaltung, die sagt, das Glas ist voll, obwohl es eigentlich de facto halb leer ist. Das ist Unsinn. Aber das halbvolle Glas wertschätzen, das können wir tun. Und wie sieht das konkret aus? Na, wir sind eben nicht 200. Aber Gott sagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei zusammen sind. Und also ich gucke mal hier so rum, da sind wir locker eine 10% drüber. Jeder Einzelne, der hier ist, fantastisch. Ihr erinnert euch doch noch bestimmt an Gideon, oder? Diesen israelitischen Heerführer, der mit 30.000 Mann gegen die Midianiter ziehen wollte und Gott hat gesagt, pass mal auf, die weg und am Ende hatte er noch eine Handvoll wasserleckender Posaunisten, damit sein Glaube trägt, damit es Gottes Ehre ist. Stellt euch vor, wir würden mit 30.000 Leuten hier sitzen, Gott würde sagen, alle weg. Ja? Und am Ende blieben nur noch wir hier. Also von daher passt das. Ja? Oder Altjahresabend. Ich gucke in die App und da steht außer demjenigen, der sich für die Eintracht eingetragen hat, niemand. Jetzt kann ich mich darüber ärgern und denke, ja, boah, früher wäre das nie passiert. Was übrigens nicht stimmt. Oder ich kann mich freuen über das, was dann passiert ist. Dann kriege ich einen Anruf von Dorit. Und die sagt, Mensch, du, ich könnte da 4 Stücke auf der Violine spielen. Wunderschöne, meditative Perspektive, die dem Abend einen Zauber verliehen hat. Da meldet sich jemand und sagt, hey, übrigens, für Technik übernehme ich. Und Jonathan kriegt die Technik auch noch last minute hochgefahren, obwohl es dann noch eine kleine Unstimmigkeit mit der Zeit gab. Last minute steht die Technik noch. Wir haben keinen Gesang. Da war es nicht erlaubt zu singen. Also von daher, hey, wir haben neue Form von Rezitativ ausprobiert. War mal spannend. Ja? War eine ganz interessante neue Erfahrung. Harald spricht eine Predigt. Viele haben sich mit reinnehmen lassen und haben gebetet, sehr, sehr tief gebetet. Ich finde, so macht Gemeinde richtig Spaß. Da, wo ganz viele sich einbringen, wo viele zusammenkommen und ihren Teil beitragen, weil sie sagen, das ist mir gegeben, das kann ich beitragen, da bin ich dabei. Und auch für dich, betrachtest du das halb leere Glas und sagst, ach, naja, bist du wütend, verärgert, traurig, weil es nicht mehr so ist wie in der Vergangenheit? Oder nimmst du das Schöne wahr, was geht, was möglich ist und guckst, wie das sich in ein sinnstiftendes Ziel für dich integrieren lässt? Und der letzte Punkt, Jesus Christus ist an der Stelle kristallklar, was die Frage der Zeit angeht. Er fordert zu einer radikalen Konsequenz. Er sagt, sieh nach vorne, dreh dich nicht um, sieh nach vorne und zwar ganz und jetzt. Jetzt. Nein, geh nicht mehr nach Hause. Dreh dich nicht um. Nimm nicht mehr Abschied von den Deinen. Dreh dich nicht um. Eine brutal harte, klare Jetzt-Konsequenz, die Christus hier fordert. Ja, Christus, also eigentlich, ich verstehe das schon in gewisser Weise so, finde es auch gut, ehrlich. Aber also eigentlich müsste doch die Gemeinde, nein, nicht die Gemeinde müsste, nicht Mann müsste, nicht der Vorstand müsste, nicht weil Herr X oder Frau Y das nicht mehr machen, wo soll ich denn das jetzt machen? Sondern jetzt, ich kann es. Es ist für mich sinnstiftend, es ist für mich bedeutungsvoll, es entspricht meinen Gaben. Hey, ja, jetzt, ja. Christus sieht uns heute an, als Gemeinde, jeden Einzelnen von uns. Und Christus stellt dir heute und jetzt die Frage, blaue Kapsel oder rote Kapsel? Zurück, hängen bleiben gedanklich in dieser scheinbar perfekten Welt der Vergangenheit, in der Lähmung, zurück zu den rosaroten Fleischtöpfen Ägyptens, die völlig verklärt sind, oder nach vorne gehen, nach vorne sehen. Knock, knock, hallo, deine Antwort. Christus steht vor uns und sagt, dreh dich nicht um. Sieh nach vorne. Geh jetzt los. Suche dir ein persönlich sinnstiftendes Ziel. Freue dich über das Halbperfekte. Konzentriere dich auf das Reich Gottes mitten unter uns. Gehe jetzt los in vollem Vertrauen auf den Herrn. Amen.